schön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt zu kommen. Und ich bete zuerst, bevor ich überhaupt irgendwas anderes sage. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir dein heiliges und gutes Wort haben. Vielen Dank, dass du uns alle Möglichkeiten schenkst, hierher zu kommen, hier zu sein. So viele andere, die das nicht können, die das sehr gerne würden, die sich danach sehnen vielleicht, die vielleicht darum beten. Und wir können es einfach in Anspruch nehmen. Danke dir dafür. Herr, danke, dass du uns deinen Geist schenkst und dass du uns nicht im Dunkeln lässt. Danke, dass du uns mehr und mehr Licht schenkst, dass wir mehr und mehr sehen und erkennen dürfen aus deinem Wort und dass wir dich darin sehen dürfen. Dass wir begreifen dürfen, dass es nicht nur ein Konstrukt ist, um das es geht, sondern es ist dein heiliger Name, um den wir uns drehen und um den es geht. Und ich will dich darum bitten, dass du ja auch die heutige Bibelstunde einfach benutzt, damit unsere Seele ergriffen wird, damit unser Verstand bewegt wird, damit gute Frucht entstehen darf. Zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Anbetung. Amen. Amen. Ja, ich habe in der E-Mail angekündigt, um was es gehen soll. Und zwar sind wir ja bei 2. Mose stehen geblieben, Kapitel 20. Und ich habe mich jetzt gestern und heute intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe viel gefunden und gemerkt, dass ich noch viel mehr beschäftigen mich muss und noch viel mehr voran da oder weiter arbeiten muss an dem Thema. Und dann war aber heute, dass es mich bewegt hat. Wir sind jetzt gerade in Richter eigentlich zu Ende gegangen von der Bibellese her. Hat es mich bewegt, das noch einzuschieben. Für alle, die jetzt die Finger geleckt haben, muss ich sagen, müssen wir noch ein bisschen aufsparen. Wir kommen dahin. Ich freue mich echt, um mit euch das durchzugehen, weil das auch eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Wie stehen wir als Christen zum Gesetz? Aber für uns heute würde ich nochmal das kurz einschieben. Richter, aus dem Grund, weil es einige von euch gelesen haben und aus dem Grund, glaube ich, weil viele sich schwer mit dem tun. Wir sind zuletzt jetzt Richter 19, 20, 21 gewesen und das sind sind wirklich knackige Kapitel. Also es ist wirklich, wo man sich fragt, was soll das eigentlich und warum? Was hat das eigentlich verloren an unserer guten heiligen Schrift? Könnte man das nicht weglassen? Ja? Gott hat eine Entscheidung getroffen, das mit aufzunehmen, und es hat seinen Grund. Ja? Es ist nicht versehentlich reingerutscht. Von daher will ich gerne mit euch ein bisschen einfach nachdenken und euch herausfordern, auch selber eine Einschätzung und eine, es geht nämlich um nichts Geringeres als um unser Gottesbild, um Bild, unser Verständnis, was wir von Gott haben, wie wir ihn betrachten, wie wir ihn sehen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, ob jedes Mal, wenn ihr die Bibel lest, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, jedes Mal, wenn man sie aufschlägt und an irgendeinem Text liest, das Herz erfüllt von lauter Freude und Liebe und wir bestaunen Gott, wie wunderbar und groß er ist, oder? Also es ist immer wieder so, gell? Ja doch, also das ist immer wieder so. Und hoffentlich, ja, hoffentlich ist das nie nicht so, dass es immer nur Schotterweg fahren ist sozusagen, mit einem Kinderwagen, der keine, der Plastikräder hat, ja. Ich denke, dass das zeigt, dass wir immer wieder hadern und dass wir immer wieder ringen. Das zeigt, dass in uns etwas ist, das die Bibel Fleisch nennt. Ja. Und wir müssen aufpassen auch, dass unser Fleisch uns nicht irreleitet und nicht zu falschen Schlussfolgerungen bringt, nämlich in Bezug auf Gott. Und das, ja, worum es geht, ist, ich will es an, es gibt mehrere, denke ich, so Stellen, die man angucken könnte im Buch Richter, oder? Gibt es nicht nur eine, die, wo wir ein bisschen Zeit brauchen, das zu verdauen, oder? Deswegen will ich einfach es beispielhaft machen, eben an dieser Sache, die hier in Richter 19, 20, 21 geschrieben ist, wobei wir es natürlich nicht in der. Der Fokus wird eher auf Richter 19 liegen. Was geht es da? Lass es uns vielleicht kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, wer hat so alles gelesen, wenn ich so offen fragen darf, dann. 21 so. Ja, okay. Das ist ungefähr vielleicht die Hälfte. Sollen wir es zusammenfassen oder sollen wir es lesen? Was denkt ihr?
Wenn du den Schwerpunkt auf 19 legst, sollte man 19 lesen.
Oder? Ja, dann lesen wir vielleicht 19, oder? Dann wissen wir alle, um was es geht. Weil Richter ist jetzt auch nicht das Buch, wo man es am besten auswendig kennt, ja. Eher an zweiter Stelle. Oder an dritter. Okay, Kapitel 19, Vers 1, weiter. Da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, ein König gab es damals nicht in Israel. Es geschah also, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte. Der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und seine Nebenfrau war wütend auf ihn. Das gab es auch nur zur Richterzeit. Und lief weit weg von ihm, ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda. Und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück, und er blieb 3 Tage bei ihm. Sie aßen und tranken und übernachteten dort. Es geschah am 4. Tag, da machten sie sich früh am Morgen auf, und er erhob sich, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, und danach könnt ihr gehen. So blieben sie denn und aßen beide miteinander und tranken, und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, tu mir doch den Gefallen und bleib über Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Doch der Mann erhob sich, um fortzugehen, da drang sein Schwiegervater in ihn, so dass er wieder dort übernachtete. Und am 5. Tag machte er sich früh am Morgen auf, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweilt, bis der Tag sich neigt. So aßen die beiden miteinander. Dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knecht. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag nimmt ab, es will Abend werden, übernachte doch, sieh, der Tag sinkt, übernachte hier und lass dein Herz fröhlich sein. Morgen früh könnt ihr euch dann auf euren Weg machen und du magst zu deinem Zelt gehen. Aber der Mann wollte nicht übernachten, so der Kreis ist durchbrochen, sondern er erhob sich und zog fort. Und er kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem, und bei ihm war das Paar gesattelter Esel und seine Nebenfrau war bei ihm. Sie waren bei Jebus und der Tag war sehr gesunken. Da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir wollen nicht in eine Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israel sind, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Und er sagte zu seinem Knecht, komm, wir wollen uns einem der Orte nähern und in Gibea oder in Rama übernachten. So zogen sie vorüber und gingen weiter, aber die Sonne ging ihnen unter nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Und sie wandten sich dorthin, dass sie hineinkämen, um in Gibea zu übernachten. Er kam hinein und ließ sich auf dem Platz der Stadt nieder, da es niemanden gab, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hätte. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit spät abends vom Feld. Der Mann war vom Gebirge Ephraim und wohnte als Fremder in Gibea. Die Männer des Ortes aber waren Benjaminiter. Als der nun seine Augen erhob und sah er den Wandersmann auf dem Platz der Stadt, und der alte Mann sagte, wohin gehst du und woher kommst du? Und er sagte zu ihm, wir reisen von Bethlehem in Juda an das äußerste Ende des Gebirges Ephraim. Von dort bin ich her und ich war nach Bethlehem in Juda gegangen und ich gehe nun in mein Haus zurück. aber es gibt keinen, der mich in sein Haus aufnimmt. Und wir haben sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel, als auch und doch Brot und Wein habe ich für mich und für deine Magd und für den Diener, und bei, der bei deinen Knechten ist, wir haben keinen Mangel an irgendetwas. Da sagte der alte Mann, Friede sei mit dir. Doch wenn es dir an etwas fehlt, lass mich für dich sorgen. Doch auf dem Platz übernachte nicht. So führte er ihn in sein Haus und mischte Futter für die Esel, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Als sie nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus. Wir wollen ihn erkennen. Da ging der Mann, der Herr des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch, meine Brüder, tut doch nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und seine Nebenfrau, sie will ich zu euch hinausbringen. Ihn tut Gewalt an und macht mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Aber an diesem Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören, da ergriff der Mann seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Sie erkannten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Der Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses, trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen. Aber niemand antwortete. Da nahm er sie auf den Esel, und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, griff seine Nebenfrau und zerlegte sie Glied für Glied und 12 Stücke und schickte sie ins ganze Gebiet Israels. Und es geschah, jeder, der es sah, sagte, so etwas wie das hier ist nicht geschehen, noch wurde es gesehen, seit dem Tag, da die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis zu diesem Tag. Richtet euer Herz darauf und beratet. Das ist, da kommen dir die Tränen fast beim Lesen, und einfach ganz schlimm. Und da fragt man sich, was ist das für ein Text? Warum steht er hier bei uns in der Bibel? Warum ist das so kaputt? Das ist ja, kaputt ist gar kein Begriff eigentlich dafür, für das, was das ist. Es ist wirklich, dass man durchschnaufen muss. Ja. Die Frage ist, was ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte? Dass wir uns wundern über die Leute, das ist denke ich eine Sache. Was ist die Gefahr in Bezug auf unseren Blick auf Gott? Was denkt ihr? Oder gibt's eine Gefahr oder gibt's keine?
Gut, ich habe eigentlich früher immer gedacht, so was in der Bibel steht, das ist richtig. Also das ist so Gottes Wort halt, und damit ist das, was die da machen, richtig. Habe ich früher so gedacht.
Ist ja Gottes Wort, das ist absolut, es ist sein Wort 100%, ja. Es ist kein Menschenwort. Und dann, wenn er jetzt nicht ausdrücklich steht und dem Herrn missfiel es, was geschah, oder er hat es gerichtet oder irgendwie, ja, dann gewinnt man vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass Gott das für Gott so okay war. Ja, in deiner Form. Die Gefahr ist schon ein bisschen da, oder? Dass es was mit unserem Gottesbild macht. Dass uns die Frage stellen, wie kann Gott das zulassen?
Ich kann einfach auch nicht sagen, dass er ein liebender Gott ist. Also, wie jemand draufkommen kann, wenn man das alles so liest, dass er in irgendeiner Weise nur liebevoll sein kann. Das ist für mich echt eine Frage, wo ich denke. Oder dass er mit uns anders umspringt. Weil, also ich meine, es ist immer richtig, da spitzt sich's zu, aber ich finde schon, die ganze Zeit, wenn man es jetzt so liest im Alten Testament, was er da jedes Mal einfordert, immer den Banden, immer tötet er Frauen und Kinder aus diesem ganzen Ort und immer. Und die sollen das auch immer alle machen. Also ich meine, die waren echt blutrünstig. Also Entschuldigung, das ist nichts gegen ein Ballerspiel, das man heute spielt. Also.
Ja.
Und deswegen, da empfinde ich, wie kann jemand sagen, dass er nur ein liebender Gott ist, ja? Also, Nee, er fordert alles ein. Alles, was er gebietet und alles, was er will, das fordert er bis zum letzten Stück.
Ja. Aber da ist ja jetzt Gott gar nicht vorgekommen in der Geschichte.
In der Geschichte jetzt kam Gott jetzt gar nicht vor. Das ist interessant.
Das
ist
jetzt eine Projektion, dass man das gleich mit Gott in Verbindung bringt und man sagt, wie kann er das zulassen.
Ja. Genau, das ist der Punkt. Also es ist die erste Beobachtung. Gott wird in dem Text gar nicht erwähnt. Der Name Gottes ist aus meiner Sicht schon auch irgendwo bezeichnet, weil ich habe mal einfach ein bisschen nachgeschaut, wie oft das Wort Herr vorkommt im Alten Testament. Also dieser Gottesname an sich. Das ist über 5000 Mal. Das ist bei, ich glaube, 31.000 Verse insgesamt hat die Bibel. Wenn wir sagen 22.000 vielleicht, was das Alte Testament hat, kann ich sagen, Durchschnitt jeder vierte, fünfte Vers vielleicht. Ja. Und wenn dann an einer Stelle so gar nichts vorkommt, ist es, zumindest fällt es auf. Zumindest fällt es auf. Nicht, dass wir da zu viel reinlegen, aber.
Aber es ist doch eigentlich eine seiner Stimme.
Ja.
Der
Benjamin, ja.
Gebirge Ephraim,
Wo jetzt genau, das, was das jetzt genau für ein Gebirge ist, ob das tatsächlich im Stamm Ephraim lag, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja. Also Ephraim ist auch natürlich ein Stamm. Der Punkt ist jetzt der, bevor wir jetzt hier zu viel hineinlegen und fragen, wie lässt Gott das alles zu? Was ist das für ein Gott, den wir haben, der da einfach schaut, was passiert und nicht eingreift. Ja. Müssen wir neu uns den Hintergrund vom Buch Richter bewusst machen.
Die taten, was in ihren eigenen Augen recht war.
Okay, also das lesen wir nicht nur einmal, oder? Ja. Das lesen wir regelmäßig. Ist gut oder nicht gut?
Schlecht.
Warum ist es schlecht?
Weil es die eigene Messlatte ist fürs Verhalten. Aha. Und es ist dann dieser Wille, die Menschen können sich gegenseitig weh machen, die können sich verletzen, umbringen oder weiß was. Ja. Da gibt es keinen.
Aber ich meine, wenn jeder tut, was recht ist, also ich meine, viele denken doch schon, dass es wichtig ist, wenn man es heute zum Beispiel rumfragt, viele denken schon, dass es wichtig ist, oder gewisse Dinge zu tun, gewisse Dinge vielleicht auch nicht zu tun. Es gibt doch auch schon viele anständige Leute auch, oder? Warum ufert es dann aus? Warum hält sich das nicht weiterhin irgendwie die Waage?
Wenn man die Freiheit des anderen übergrenzt oder übergeht oder den anderen verletzt, ist es ja bei der antiautoritären Erziehung. Also das kann nicht gut sein. Also der Mensch ist nicht gut.
Ja.
Dann ist sein Tun eben auch nicht gut.
Ja, und das Problem ist, wenn da keine Schranke mehr da ist, die das auf irgendeine äußerliche Weise einschränkt und den Mensch irgendwie davor zurückschreckt, dann geschieht es nämlich, der Erste, der entdeckt einfach die Gelegenheit, oh, ich kann hier irgendetwas tun, mich irgendetwas ergreifen, irgendwas, und ich habe keine Konsequenz zu fürchten, obwohl es eigentlich moralisch nicht recht ist. Und das ist schon eine große Versuchung, geben Sie nach, was passiert dann als Reaktion? Dann kommt der Schlag zurück, ja.
Der ist meistens härter als der
Erste. Der ist meistens härter und das ist eine Spirale und da gibt es nichts, was das aufhält. Da gibt es kein Gesetz, wo dann einer einschreitet und sagt und so, und jetzt wird bestraft, und jetzt wird Gerechtigkeit geschaffen. Gibt es nicht. Und das bewirkt eben so eine Spirale, dass es schlimmer und schlimmer eigentlich wird.
Das mich aber erinnert, es steht ja oft auch drin, es gab zu dieser Zeit keinen König in Israel, aber es gab ja die ganze Zeit davor keinen König.
Richtig,
also eigentlich ist ja gar nichts Besonderes, dass es zu dieser Zeit keinen König gab, höchstens wenn man es von weiter hinten betrachtet.
Genau, das ist, wenn man es von, und König meint ja auch nicht nur einfach ein König, sondern irgendeiner, der da war, der gerichtet hat, der entweder, sage ich mal, ein Mose, er ist jetzt am Anfang noch den ganzen Tag alleine da gesessen, hat alles gerichtet, alle Fälle zu ihm gekommen, ja, wir kennen die Begebenheit. Josua hat genau das Gleiche getan. Und dann ist es aber so, dass hier einzelne Richter aufstehen, aber die haben mehr die Funktion, die leiten nicht das ganze Volk, oder wenn, dann nur für sehr, sehr kurze Zeit immer. Und dann sterben sie oder was auch immer, nehmen sie diese Funktion nicht wahr. Und dann geht es genauso weiter. Und der Grundtenor ist dass keiner da ist. Weder König noch Gesetz. Ja? Weder, also das hängt damit zusammen.
Aber ja. die hatten schon Gesetz.
Die hatten das Gesetz, theoretisch. Ja. Theoretisch hat es existiert. Ja, aber allein in unserem Text werden wir sehen, wie weit wir davon weggekommen sind. Ja. und wenn wir ein bisschen zurückgehen an den Anfang, oder eigentlich müssen wir noch weiter zurück. 5. Mose. 5. Mose. Also die Situation ist ja die, das Volk Israel zieht in das Land hinein, soll es einnehmen oder ist eigentlich vom Buch Richter betrachtet, wenn wir ganz am Anfang stehen, ist mitten da drin, das Land einzunehmen. Unter Josua ist schon vieles geschehen, ist aber noch nicht alles geschehen. Ja? Und 5. Mose, wenn wir hier lesen, was Gott in Bezug auf diese Landnahme befohlen hat, das ist schon angeklungen vorher. Da heißt es 5. Mose 20. Vers 10. Wenn du dich einer Stadt näherst, das sind hier Kriegsgesetze, ja, wenn du dich einer Stadt näherst, um sie gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Interessant, gell? Also zunächst Frieden anbieten und es soll geschehen, wenn sie dir friedlich antwortet und dir öffnet, dann soll das Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. Und sie werden mit dir nicht, wenn sie mit dir nicht Frieden schließt, sondern Krieg mit dir führt, dann sollst du sie belagern. Und gibt der Herr dein Gott sie in deine Hand, dann sollst du alle ihre Männlichen mit der Schärfe des Schwertes erschlagen, doch die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und all ihre Beute sollst du für dich rauben. Und du sollst von der Beute deiner Feinde essen, die der Herr dein Gott dir gegeben hat. So sollst du mit allen Städten tun, die weit von dir entfernt sind, die nicht von den Städten dieser Nationen sind. Es wird ein Unterschied gemacht hier. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern du sollst an ihn unbedingt den Bann vollstrecken, an den Hethitern, den Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben, und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Bis dahin mal. Für uns, die Christus uns gelehrt hat, das ist übrigens auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Was hat Christus uns gelehrt? Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfluchen. Wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert sterben, hat er sowas gesagt, ja. Also ganz klar, ganz klare Aussagen. Wird uns auch noch beschäftigen in der Frage, wie unser Verhältnis zum Gesetz. Aber hier in dieser Situation ordnet Gott es explizit an, dass sogar alles ausgerottet werden muss. Für uns klingt das unglaublich hart. Was denkt ihr darüber? Was denkt ihr? Ich weiß, es ist viel Herausforderung, aber ich hoffe, dass ihr nach Hause geht später mit ein bisschen mehr Klarheit, mit ein bisschen mehr Frieden.
Mir schon mehr Frieden darüber gemacht, also sagen wir, dass es notwendig war und dass es eine Strafe war für diese Vögel, stehe ich außer Frage. Mhm. Wo ich mir Gedanken darüber mache, so wie es die Bille vorher schon anklingen gelassen hat, was geht in den Menschen vor, wenn du über Wochen, Monate, vielleicht über Jahre alle Menschen umbringst. Das macht was mit dir. Was macht es mit deinen Kindern? Also das ist, was ich mir da vorgestellt habe. Also da muss der Herr einen ganz besonderen Schutz drüber legen.
Ich habe eine Stelle gefunden, in 5. Mose 7, Vers 16, da steht, und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt. Du sollst ihretwegen nicht betrübt sein und du sollst ihren Göttern nicht dienen. Das wäre ein Fallstrick für dich.
Genau. Also von der Motivation hat Gott gesagt, ich habe zwar die ganzen Menschen erschaffen, aber ich habe jetzt richtig Lust, mal Blut zu sehen. Ganz hart jetzt mal gesagt. War das das, dass Gott das sich beschlossen hat? In erster Linie dreht sich es jetzt hier, sag ich mal, ums Volk Israel. Was ist der Fokus? Um was geht es? Ich habe es vorher betont.
Sein Volk vor schlechten Einflüssen
beschützen. Sein Volk vor schlechten Einflüssen beschützen. Gott war halt einfach ein bisschen ängstlich, oder?
Nein. kennt die Menschen. Nein. Der weiß,
ja, aber wie war das jetzt im weiteren Verlauf? Hat Israel den Befehl gehorsam geleistet oder nicht?
Nicht vollständig.
Hat nicht vollständig. Okay, das lesen wir also. Und wo lesen wir das? Richter.
Schon früher, oder?
Auch im Josua, aber auch in Richter. Weil wir uns jetzt um Richter drehen, lesen wir es in Richter.
Überall, wo sagen wir, gewisse Ernährung da war, war es der göttliche Vater.
Ja?
Immer wenn sie nicht.
Ohne Richter waren.
Hm?
Wenn sie immer ohne Richter
waren. Ja? Also ich meine, wenn wir jetzt mal ganz. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, 4. Mose 25, erinnert euch? 4. Mose 22 bis 24, Bileam. Was kommt dann in 4. Mose 25? Bileam geht zurück. Was passiert?
Da kommen die Frauen.
Da kommt, da gibt er aus dem ganzen Kontext, aus der ganzen Schrift, sehen wir, dass Bileam dem Balak einen Rat gibt. Schick einfach deine Frauen rüber. Und was war es? Also haben sie halt einfach nur Unzucht getrieben? Was kam automatisch mit einher? Götzendienst. Götzendienst. Also wir sehen, es braucht nicht 50 Jahre, bis mal sich so ein bisschen was da einschleicht oder so. Es reicht ganz kurz.
Die nächste Generation vergisst ja.
Sieht, es ist ganz kurz, ganz kurzer Kontakt reicht und es bricht herein wie eine Welle. Es bricht herein wie eine Welle. Aber sind das schwerwiegende Sachen oder leichte Sachen? Unzucht an sich schon, oder?
Ja, nee.
Schon. Und Götzendienst, ich sag mal, das ist wirklich.
Unvergleichlich heftiger.
Es ist unvergleichlich noch heftiger, ja. Also, und das, also, allein da sehen wir schon. Aber wie war's denn jetzt? Kapitel 2, Vers 1, also dieses Gerichtswort des Engels.
Von Richter.
Richter 2, 1, danke, ja. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Die meisten da? 2, Vers 1 in der Mitte. Und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Wir haben noch weitere Dinge darüber gesagt, aber das Resümee ist, sie haben es nicht getan. Sie haben es nicht getan. Ihr Lieben, das ganze Buch Richter zeigt jetzt, was die Folge davon ist. Was hat es für eine Folge? Kapitel 2, Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Was ist das? Das ist eine Mehrzahl. Baalim, das heißt, das sind Götzen. Ja, verschiedene. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Das ganze Buch Richter zeigt uns jetzt die Früchte, die daraus erwachsen. Wenn wir jetzt mal das in dem betrachten und die Fragen, die wir dazu haben, noch warum, muss das so sein? Gibt es nicht eine andere Lösung? Steckt sie doch ein Schiff hier und verschifft sie irgendwo hin? da gibt es auch Dinge zu überlegen. Aber jetzt erstmal nur aus dieser Perspektive auf das Volk Israel bezogen. Was passiert zum Beispiel, als Beispiel nur, was passiert in Richter Kapitel 18? Oder Kapitel 17 ist es schon. Komisch, oder? Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha. 17, Vers 1. Der sagte zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deren wegen du einen Fluch ausgestoßen und ihn vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Also ein Geständiger, ja. Das sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn. Schaut, hier wird über den Herrn gesprochen, ja. Über Jahwe, mein Sohn. Und er gab ihr die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück. Seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn. Für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon mache. Das ist unfassbar, oder? Seht ihr, was passiert? Was passiert? Haben Sie Gott beschlossen, von einem Tag auf den anderen werden wir nie mehr mit einer Silbe erwähnen? Offensichtlich nicht.
Es ist eine Vermischung.
Es ist eine Vermischung da. Es ist eine Vermischung, da wird das zusammengenommen und es wird immer mehr vermengt, vermischt, bis wir dahin kommen, dass hier der ganze Stamm Dan beraubt dann dieses Schnitzbild und stellt es bei sich auf. Wir sehen, was passiert, oder? Mhm. Es dauert nicht lang, bis das alles Einzug hält und bis selbst im Namen Gottes Dinge gemacht werden, wo ganz, ganz klar böse sind. Und dazu brauchen wir nicht eine extra Erklärung jedes Mal dazu. Wir haben die erste Erklärung oder immer wieder diese Erklärung zwischendurch. Jeder tat, was recht war. Sie verließen den Herrn. Und der ganze Rest ist ein Beweis dafür, was wir betrachten. Und wenn wir jetzt weitergehen hier in Kapitel 19, das anzuschauen, dann geht es eben genau so weiter.
Und weißt du, was krass ist?
Darf ich nutzen? Ja.
Dass in Richter 18, Vers 30 steht, dass das der Jonathan, der Sohn Gersons, der Sohn des Moses sogar ist, der das aufstellt in Dan.
Ja, siehst du? Ja. Ja, und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung. Was hat dir Gott gesagt? Wo immer ihr wollt, könnt ihr euch irgendwas bauen und aufstellen und mich anbeten. Das ist das eine. Und das andere ist, du darfst all die Opfer, alles darfst du nur dort darbringen. An der Stätte, die ich erwählen werde, meinen Namen dorthin zu legen. Mhm. Okay? Also wir sehen, die denken, die dienen dem Herrn. Die haben sogar Leviten zu sich geholt. Versteht ihr? Ja? Und eine derartige Vermischung. Aber wo führt es letztendlich hin? Letztendlich. Das Ganze, die Grundlage ist gelegt, Anfang Richter 2 und das Ende sehen wir hier in Richter 19 bis 21. Und das geht immer in diese Richtung. Gott zeigt, wo wir landen, wenn wir diesen Weg einschlagen. Okay? Und wenn Gott nicht durch seine Gnade immer wieder eingreift und den Menschen im Zaum hält und zurückhält und Institutionen einrichtet, sich den Staat oder was auch immer, den König, was auch immer, dort irgendetwas gibt, das Gesetz vor allen Dingen, um das einzuschränken, um das einzudämmen. Wenn das alles weg ist, dann landen wir genau hier. Und ihr wart schockiert. Zu Recht. Es sollte uns schockieren. Es muss uns dahin bringen. Wenn wir jetzt allein den Text hier angucken, war das, dass Gott gesagt hat, schon okay so?
Welcher Text?
Jetzt 19, am Kapitel 19 wieder. War es Gottes Willen entsprechend? Das ist schon allein das, aber wenn wir es mal mit dem vergleichen, was wir im Gesetz gelehrt worden sind, was das Gesetz uns für das Gesetz weiter seine Gültigkeit gehabt war, nicht aufgelöst für das Volk Israel, nur weil Jahre ins Land gegangen sind. Also, vom Gesetz betrachtet, lasst uns gucken. Also allein die Aussage hier von vornherein, es geschah in jenen Tagen, ein König gab es damals nicht in Israel. Man könnte ergänzen, ja, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Vielen Dank für das Licht. Das andere, jawohl. Es geschah also, jetzt die Frage, wo sehen wir Widersprüche zum Gesetz? Wo sehen wir, dass Dinge passieren, die eigentlich nicht richtig sind, wie Gott es gesagt hat?
Jetzt in Kapitel 19.
Ja, Kapitel 19.
Bei mir in Vers 2, bei dir aber ganz anders übersetzt.
Ja?
Interessant.
Okay. Was ist bei dir?
Bei dir steht, was macht die Nebenfrau?
Sie war wütend auf ihn.
Ja, bei mir steht, sie beging Hurerei.
Das steht in der
Fußnote.
Jetzt bricht ja das deutliche Unterschied.
Ja.
Komisch.
Das stimmt, ja. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, warum hier, dass man so oder so übersetzen kann.
Ja, ist selten, dass so abweicht.
Genau, ja. Verkehrt ist das so. Aber Sie lesen, wie hier es geschah, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte, der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. So, also, wo seht ihr Widersprüche oder Fragezeichen? Oder?
War eine Nebenfrau im Gesetz erlaubt?
Ich lese nirgendwo, wo das erlaubt wird. Ja. Es wird eigentlich im Gesetz immer nur von einer Frau gesprochen. Ja. Wobei wir natürlich wissen auch, dass bei Abraham anders war, bei Jakob und Israel anders war. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Gott es unbedingt richtig gut fand. Ja. Ja. David auch. Ist so. Und da sehen wir immer wieder, dass selbst heilige Männer wirklich Fehler und blinde Flecken hatten. Und wenn Gott uns nicht Gnade schenken würde, dann würde gar kein einziger von uns eine Chance haben, weil diese blinde Flecken haben wir auch. Was ist nur was ist die Schwierigkeit nur dabei? Einen blinden Fleck sieht man nicht, oder? Man weiß oft nicht von dem. Von manchen Dingen weiß man noch. Okay, also allein das Nebenfrau, aber mal unabhängig davon, dass das verbreitete Sache war, wenn wir das beobachten durch die ganze Schrift hindurch. Wo ist gut gelaufen? Wo hat das gute Früchte hervorgebracht? Ich meine, unabhängig davon, dass Gott das mit benutzt hat, und das sehen wir immer wieder, dass Gott selbst das Versagen mit benutzt, sag ich mal, um seine Verheißung zu erfüllen letztendlich, ohne dass er selber die Leute anstachelt und sagt, das ist für uns Geheimnis, das können wir nicht auflösen, ja. Aber er benutzt es mit, um seine Verheißung zu erfüllen. Ja. Also vier Frauen, die sich die sich um den Jakob da kloppen und jede versucht da, sie Gunst zu erlangen. Und das Endergebnis davon ist, dass aus einem eigentlich 70 dann am Ende geworden ist. Ja. Also wie Gott seine Verheißung trotz all dem menschlichen Versagen erfüllt. Aber rein menschlich betrachtet, nichts Gutes entstanden. Allein schon bei Hagar, bei Jakob, wie wir es gesehen haben, bei Salomo brauchen wir gar nicht sprechen. Bei David hat es zu Schwierigkeiten in der Familie geführt. Amon und all das, alles, was da die ganze. Es hat doch nie gute Früchte getragen. Erste Beobachtung, was noch? Ein bisschen nachdenken.
Haben die Leviten in ihren Städten nicht irgendwie mehr zentral gewohnt und nicht am äußersten Ende?
Ja, genau. Und hier heißt es ja nochmal explizit, er wohnte ein levitischer Mann, also wir wissen, die Leviten, die hatten Städte zugeteilt bekommen. Ja. Die konnten sich nicht, kein Wohn, wie sagt man, Freizügigkeit oder wie nennt man das, dass man es wohnt. Ja, genau. Sondern das war fest definiert, diese Städte. Ich meine, zwischen denen konnten sie vielleicht auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es hier, am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als
Fremder
wohnt. Ja. Mhm. Also wenn der dort als Fremder wohnt, dann heißt es, der ist nicht an dem Ort, wo er sein soll.
Wo willkommen ist.
Der ist nicht da, wo Gott ihn eigentlich haben will. Ja, er lebt als Fremder irgendwo auf dem Gebirge Ephraim. Der ist eigentlich dafür, dass er in der Stadt dort sein soll. Und wenn, wie wir es bei Zacharias später lesen, ja, wenn ihn das lostrifft, dann soll er den Dienst tun an dem Heiligtum. Ja. Wenn er dran ist, dann soll er bereit sein. Wenn er als Fremder dort irgendwo wohnt, wird er seinen Dienst aufrecht tun. Na, der ist weit weg davon. Okay, also allein die Grundvoraussetzungen schon nicht so besonders gut. Und wir merken, wie all das, was Gott geredet hat, all das, wo er so deutlich, und seid ihr vielleicht müde geworden beim Lesen des Gesetzes, wie oft es wiederholt wird? Mhm. Mann, schon wieder. Mhm. Seht ihr, und es wird so oft gesagt. Und doch, es zerrinnt wie Sand. Also, dann war seine Nebenfrau wütend auf ihn oder wie auch immer, läuft weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich ihr Mann auf. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich keinen Text dafür gefunden, im Alten Testament. Ja, 4 Monate ist es schon eine gewisse Zeit.
War ja nur die Nebenfrau, hatte er noch
nicht. Ja, siehst du, das ist halt das eine. Da fangen die Probleme schon wieder an. Aber das Neue Testament sagt sehr, sehr deutlich, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, oder? Ja. Was sagt Matthäus 5? Wenn du deine Gabe darbringst auf dem Altar und mit deinem Bruder streitest, ja, okay. Oh, dann geh aber erst hin und versöhne dich. Mhm. 4 Monate wartet man zuerst mal. Oh, jetzt machen wir uns vielleicht langsam auf die Socken.
Es ist aber nicht an der Sache vom Mann, auf sich auf den Weg zu machen. Wenn, dann sollte sie sich auf den Weg machen, weil sie
war
ihren Mann betrogen.
Ja gut, ist die Frage, ob das Hurerei ist oder ob sie wütend auf ihn war.
Man sieht nicht, dass der Mann irgendwas falsch gemacht hätte von ihr.
Wenn sie wütend auf ihn war, dann ist oft der Fall. Es ist nicht immer der Fall, da habt ihr recht. Und nichtsdestotrotz wäre es gut gewesen, wenn er sich vorher auf den Weg gemacht hat. Es sieht nicht aus, als ob er sie sehr liebt, als ob er ihm sehr viel am Herzen liegt, als ob er sie um sie eifert, als ob er sie einen großen Wert hat bei ihm. Aber es zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch.
Aber ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum. Also Gott sagt nur, man soll nicht quasi in die Nacht gehen, ohne den Streit zu begleichen. Mhm. Da steht aber nicht dran, der war schuldig war oder der dann anzettelt hat, sondern wir sind aufgefordert, beide zu tun.
Sucht also Frieden, der sucht den Frieden mit jedermann.
Unabhängig davon, was der Auslöser war.
So viel an euch ist.
Wird jetzt schon recht negativ dargestellt. Also wenn er sich jetzt da ein paar Esel, sein Knecht und jetzt macht er sich auf die Reise und will hier nach dem Herzen reden. Also ich habe das eigentlich als sehr positiv.
Ja, das ist im wir können es nicht zu 100% sagen, es ist gut, dass er sie nicht einfach komplett abschreibt, aber doch von der ganzen Geschichte her, wie wir es auch später lesen, merken wir, dass sie nicht sehr wertvoll ist in seinen Augen.
Aber jetzt muss ich nochmal auf ganz andere Schiene, wenn da wirklich Hurerei stehen würde, dann hätte sie ja nach dem Gesetz gerichtet werden müssen.
Ja, ja. Das ist auch richtig.
Dann wäre das auch falsch, dass so
dann kommt das
oder so.
Ja, natürlich.
Ja, aber dann steht hier sogar als Verweis, deswegen komme ich
nicht. Nein, das ist definitiv richtig.
Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Unterschied im Quelltext. Das sind wohl jetzt verschiedene Hebräische, weil Englisch ist eigentlich.
Ich sage ja nur, wenn es so wäre, dann müsste sie gerichtet werden.
Ja, es hat schon Hebräisch auch. Es kann nicht gewechselt so. Aber das ist wahrscheinlich zwei verschiedene Hebräische.
Die ähnlich aussehen, ein Buchstabe oder ein.
Aber langsam. Ich bin mir sicher, dass die Hurerei getrieben hat. Weil sie wurde mit dem, was sie angerichtet hat, gerichtet. Also für mich ist das eindeutig.
Nochmal was?
Dass sie Hurerei getrieben hat, sie wurde genau mit dem gerichtet, in der Folge quasi am Ende. Sie kam quasi.
Durch. Könnte man sagen, müssen aber trotzdem vorsichtig sein über.
Aber du siehst in Afrika, es hat kleine Dörfer, wo die Frauen bis zum Tod vergewaltigt sind. Man kann nicht sagen, die haben unbedingt deswegen.
Aber ich würde schon über das Ende auf das zurückschließen. Also
da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die Schrift nicht klar sagt. Das kann sein. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Lassen wir es so stehen. Gehen wir die Geschichte weiter durch. Aber wir merken schon, diese Wirren. Ja? Und das entsteht deswegen. Seht ihr, das kommt daher, weil man sich von Gott lossagt und dann entsteht ein Chaos, ein absolutes Chaos. Und du versuchst zu sagen, oh, das ist, aber dann ist das und dann ist das und dann muss man das. Einer ist schlimmer als der andere. Das ist keiner, der Gutes tut. Das ist kein Gerechter. Also, ja, jetzt.
Eigentlich interessant war ja auch, dass sie gar nicht die Frau wollte, sie wollte ja den Mann.
Langsam. Dann kommt die ganze Geschichte hier, wo sie sich im Kreis drehen, und das hat viel natürlich mit der Kultur damals zu tun. Und,
mein Schwiegervater original.
Aber nicht du, oder?
Nee.
Zum Glück, okay.
Aber
hat
der jetzt was falsch gemacht, der Schwiegervater?
In dem Sinne ist es, er will wahrscheinlich, er hat seine Tochter schon auch nicht so übermäßig oft gesehen, nicht alle 2 Wochen wahrscheinlich.
Jetzt
war sie 4 Monate da, aber.
Wenn ihm wirklich was an ihr gelegen hätte, dann hätte er gesagt, ihr sollt glücklich werden mit dem Mann.
Ja, das ist das eine, aber er will sie alle da behalten, nicht nur sie. Also er will sie alle da behalten, redet zu ihnen. An sich scheint es nicht unbedingt eine verkehrte Sache zu sein. Sie machen sich dann auf jeden Fall schließlich und endlich auf den Weg. Und das ist interessant, oder? Die kommen und kommen bis gegenüber von Jebus. Das ist die Stadt, wo die Jebusiter drin waren, und die Stadt, wo die Jebusiter drin waren, das war Jerusalem zu früherer Zeit. Aber das bedeutet, Jebusiter, das waren war kein Stamm von den Israeliten. Das waren Heiden. Und eine von denen, die sie nicht ausgetrieben haben. Okay, kommen sie dorthin und treffen eigentlich in dem Sinne da wiederum eine gute Entscheidung. Ja, das ist immer so, mal gut, mal schlecht, mal gut. Mhm. Aber sie waren, und dann heißt es eben, dass sie sagen, nee, komm, gehen wir zu den Jebusitern nicht rein, lass uns zu den Israeliten gehen. Eigentlich gut, ist eigentlich richtig. Das wäre eigentlich die Aufgabe von Israel gewesen, von dem Stamm der Benjamiter zu gucken, aber die sollen bei uns Zuflucht haben, das sind unsere Brüder. Mhm. Umso erschütternder, was dann passiert. Ja. Gehen dann dorthin und wie das dann alles eben zustande kommt, und dann lesen wir das eben ab Vers 22, was dort alles Grausames und Schlimmes passiert. All diese krassen Sachen, ich glaube, da muss man nicht darüber sprechen, ob das oder brauchen wir keinen Beweis aus dem Gesetzestext, dass es falsch ist. Erstens Homosexualität an sich und zweitens dann Vergewaltigung noch dazu. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange studieren, um das herauszufinden. Aber was passiert noch an Dingen, die falsch sind? Wir denken, dass die sind aber genauso falsch. Ja. Er sagt dann, siehe, meine Tochter, die ist Jungfrau, und seine Nebenfrau, die bringen wir euch heraus. Da tut er sich hervor, oder? Wir müssen langsam tun. Repräsentiert das Gottes Charakter? Nein. Nein, definitiv nicht. Mhm. Hat Gott gesagt in seinem Gesetz, dass man so handeln soll? Mhm. Absolut nicht, oder?
Es ist komischerweise ganz ähnlich an Lot. Mhm. Und es zeigt vielleicht Wert von Mann und Frau zu der Zeit, wo...
Es kommt natürlich, es kommt natürlich mit dazu, aber wenn wir rein das Gesetz betrachten, was in der Kultur und wie auch immer, aber wenn wir rein das Gesetz betrachten, was steht denn im Gesetz? Gibt es Dinge, wo wir sagen würden, das würde vielleicht ein bisschen dagegen sprechen? Also ich meine, gibt es irgendwas, wo das Gesetz sagt, oder wo wir das Gesetz anwenden können, auf diese Situation zu sagen, das, was die gemacht haben, ist nicht richtig. Oder sagen wir anders, was wäre richtiger gewesen?
Jetzt von denen, die im Haus waren.
Ja.
Was wäre richtig gewesen?
Was wäre richtiger gewesen? Zu sagen, kannst du Frauen haben? Hä?
Einfach schließen und hoffen auf morgen, oder?
Schließen, beten, im aller Zweifelsfall zumindest davor stehen und sagen, ohne da, nur über meine Leiche hin. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich meine, ohne dir zu sagen, ich würde es sofort so machen. Das ist ganz leicht, ja. Aber ich meine, das wäre zumindest das, was eigentlich richtig gewesen wäre. Ja. Alle Demut, wenn wir das sagen wollen. Aber was können wir darauf anwenden, auf die Situation, um zu zeigen, dass das, welches Gesetz, was Gott, von dem Gott gesagt hat, um zu zeigen, dass das falsch war, was die hier gemacht haben?
Also bei dem Haushalt würde ich sagen, als Vater oder als Eltern schützt du deine Kinder.
Ja?
Ist ja auch dein Auftrag.
Mhm. Also jetzt mal rein menschlich argumentiert, ja. Haben wir irgendwas im Gesetz, was uns unterstützt?
Aber die meine, die jetzt gesagt, sie soll ein Fleisch sein, und da kann nicht seine Frau da rausgehen.
Ja, allein wenn man das mal ein bisschen begriffen hat, oder? Mhm. Allein. Und sie werden nicht mehr zwei sein, sondern sie werden ein Fleisch sein. Mhm. Allein das reicht schon, oder? Mhm. Dritte Mose. Reicht auch. Also ich denke, wenn man ein bisschen sich Zeit nimmt, nachzudenken, wird da viel einfallen. 3. Mose, Kapitel 19. Und so, so einfach wie klar. Dritte Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volks nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hat der Mann sich vielleicht mehr geliebt? Das ist sehr, sehr, sehr deutlich hier geworden. Also das, was er hier macht, ist, müssen wir sagen, müssen wir wirklich deutlich sagen, das ist mit keiner Silbe zu rechtfertigen vom Gesetz her. Okay? Nicht, dass wir hier ein falsches Bild von Gott bekommen. Gott hat so etwas nicht befohlen. Gott hat nicht gesagt, dass man so handelt. Und es genau nehmen, verdient der Mann, der das getan hat, genauso eine Strafe eigentlich. Also nicht genauso, ja, kannst du eigentlich fast sagen, genauso wie die anderen, die es verübt haben.
Also ich lese den Text, also für mich hat der Mann sogar seine lieben Frau geschlagen, weil wenn er zu ihr geht, dann heißt es, er macht sich auf, und auf Englisch heißt es, speak tender oder zu her. Also das finde ich schon auffällig, dass er wird jetzt sie, sage ich mal, zärtlich ansprechen, fällt auf und dann, wie er sie dann rausschmeißt quasi und dann, wenn sie auf der Treppe liegt, er macht nicht die Tür auf früher oder so, also für mich hat er sie geschlagen und deswegen ist sie von ihm weg.
Ja, es ist wie gesagt, wir können es nicht zu 100% sagen, aber die Art und Weise, das ist schon einfach heftig, Vers 27. Ja, genau. Guck mal. Und ihr Herr stand am Morgen auf. Er stand auch am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses, trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Und dann sagt er noch, steh auf, lass uns gehen. Also man sieht auch, was passiert ist, oder? Dass es schlimm aussieht, oder? Und man sagt, steh auf, komm, lass uns gehen.
Aber erst da steht auch, dass es immer ihr Herr war. Am Anfang wird es, glaube ich, mit bezeichnet, dass es ihr Mann ist.
Gut, in dem Sinne damals ist es ja sehr ähnlich, dadurch, dass es eine Nebenfrau ist, geht es fast schon Richtung so Zwischenstufe von Sklave oder so. Aber generell ist das ja das, was wir finden. Also, ihr Lieben, was wir hier beobachten, ist absolut. Gott lehrt uns, wo wir hinkommen, wenn wir uns von ihm und von seinem Gesetz, von seinen Geboten lossagen. Okay? Er zeigt auf, wo der Mensch landet, wenn er sich von Gott abkapselt. An diesem Punkt. Einer schlimmer wie der nächste. Und absolut nicht zu rechtfertigen. Und Gott, ich glaube, auch selbst wenn das ganze weitere Kapitel geht dann darum, dass die eigentlich eine gute Sache machen, nämlich diese Stamm Benjamin zu richten, weil sie nicht bereit sind, diese Männer rauszurücken. Aber was letztendlich passiert ist, dass viele geschlagen werden und dass viele sterben müssen. Das sind schwierige Fragen, manche, die sich dort stellen. Aber das Ende vom Lied ist, was? Dass ein Stamm fast komplett ausgerottet ist. Wenn Gott hier nicht irgendwie, sag mal, einen Strich machen würde, was würde denn passieren? Wird nicht nur ein Stamm ausgerottet sein, sondern irgendwann alle ausgerottet sein. Also wir merken, wir kommen an einen Punkt, wo wir die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, das Volk, was eine Leuchte vor allen Nationen sein sollte, wo alle Nationen auf es gucken sollten, oder? Schau, die sollten alle auf dieses Volk gucken und sagen, was für einen wunderbaren und herrlichen Gott haben sie. Was für wunderbare Gebote und wunderbare Satzungen hat er ihnen gegeben. Und an welchem Punkt sind wir angekommen? Dass wahrscheinlich die Jebusiter gesagt haben, wären sie lieber zu uns gekommen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich musste denken an Matthäus 24, Vers 10. Und das ist wiederum, es ist eine Warnung für uns. Es ist eine Warnung für uns, beziehungsweise auch für unsere Gesellschaft, würde ich sagen. Es ist eine Warnung. Matthäus 24, Vers 10. Da ist über spätere Zeiten die Rede für das Ende des Zeitalters. Und dann werden viele verleitet werden, heißt es, und werden einander überliefern und einander hassen. Und wir wissen, was da alles ja auch schon wieder im Vorfeld passiert ist. Nicht, dass sie Gott immer mehr gesucht haben, jedenfalls. Und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen. Oh, das ist sehr, sehr ähnlich wie ein Richter. Viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, seht ihr das? Mhm. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Seht ihr das in diesen ganzen Geschichten? Wird die Liebe der meisten erkalten.
Jetzt ist eigentlich der passende Übergang, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt zu dem Thema, was wir eigentlich machen wollten.
Ja, das ist wirklich gut. Ja, es passt wirklich sehr, sehr gut da hinein. Und wir haben viele Gedanken, die wir uns da machen müssen. Vor allen Dingen, da wir jetzt auch sehen, nur so viel mal, da wir jetzt sehen, wenn du einfach das Gesetz vor den Menschen hinlegst, wo wir hinkommen. Wenn du einfach nur das Gesetz vor ihm platzierst und sagst so, nimm, tu, halte. Und sagst nicht, nimm, tu, halte, sondern bitte, 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 halte es auf jeden Fall für immer. Sonst wird Katastrophe passieren. Aber wenn du es hältst, wird herrlicher Segen kommen. Ja? Wenn du einfach nur diesen Anspruch an ihn heranträgst, der Mensch kann es nicht. Und wir landen an diesem Punkt. Wenn wir das aus dieser Perspektive betrachten. Und das Gesetz dient dazu, um diese Unfähigkeit des Menschen zu entlarven, auch die er von Natur aus hat. Warum? Nochmal, von dem, was wir angeguckt haben. Was ist ein geistlicher Zustand? Das Gesetz heißt, es ist geistlich. Und es ist gerecht, es ist vollkommen. Was sind wir? Fleischlich. Das ist, du sagst und sprichst an und es kommt nicht an, es kommt nicht durch. Und wenn es kurz durchkommt, dann ist es gleich wieder weg. Das Ende ja, vom Lied haben wir gesehen und für mich Römer 1, Vers 18 und das Ganze drückt es auch nochmal sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Was kennzeichnet diesen Abschnitt? Ich lese jetzt nichts daraus genauer, aber du würdest gerne aufschlagen und dann wisst ihr schon gleich, worum es geht. Ein dreifaches Gericht wird hier ausgesprochen. Wie lautet das? An diesem ganzen Text ab Vers 18 bis Vers 32 dreimal die gleiche Wiederholung. Da kommt drauf. 24, 26 und 28. Das ist gut zu merken, jeder zweite Vers.
Gott hat sie dahin gegeben.
Darum hat Gott sie dahin gegeben. Ja. Seht ihr, das ist das, was den Richter auch passiert. Gott redet, Gott ruft und irgendwann sagt er, geh. Und dann sehen wir, wohin dieser Weg führt. Wir merken, das müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, 1. Petrus 2 drückt es genauso aus. Erste Petrus 2, Vers 25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe. Aber zum Glück gibt es noch ein Aber für uns. Aber das ist die Situation. In die Irre laufen wie Schafe. Nicht wissen, rechts, links. Und Schafe, das klingt noch relativ, das ist unschuldig, gell? Das ist alles andere als das. Was wollen wir festhalten daraus? Drei Dinge, die mir wichtig sind, die ich euch mitgeben möchte. Das erste, dass wir sehen, wie abgrundtief verdorben der Mensch ist und wo der Mensch landet, wenn Gott da nicht immer wieder durch verschiedenste Maßnahmen einen Riegel vorzieht und den Mensch abschreckt, das Böse zu tun, ein Gesetz einrichtet, das eine Polizei installiert, sodass man sagt, okay, vielleicht sollte ich mir noch mal überlegen, bevor ich 3 Jahre im Knast verbringe, ja. Also das ist nicht, weil er sich überlegt war, vielleicht wäre es nicht gut, das zu machen. Er hat einfach nur Angst vor der Strafe. Aber es hat zumindest einen Effekt, dass das Böse eingedämmt wird. Also das Erste, was wir aus dem Buch Richter mitnehmen, ist, dass wir die Abgründe sehen und die lieben. Lasst uns da ganz realistisch sein. Das all das sind wir, wenn Gott sich nicht über uns erbarmt. All das ist unser Spiegelbild. Wenn Gott nicht, wie ich gerade gesagt habe, diese verschiedenen Dinge in unser Leben hineinstellt. Wenn er nicht Barrieren aufstellt, wenn er nicht Hindernisse da vor uns setzt. Das sind wir. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass wir aufpassen, wirklich bei, auch beim Lesen, und das nie vergessen. Egal, was passiert, und auch wenn sich uns gewisse Fragen auftun und wir manche Dinge nicht verstehen, Gott ist immer und bleibt immer heilig, vollkommen, tadellos und makellos. Wir dürfen das nicht einfach auf Gott projizieren. Wir leben nur, weil Gott zu manchen Dingen schweigt. Genauso in unserer Gesellschaft heute auch. Wenn Gott zu manchen Dingen schweigt, dann dürfen wir das nicht daraus den Rückschluss ziehen, dass es für Gott okay ist. Ihr Lieben, Gott hat so klar und hat so deutlich geredet, gesprochen. Das ist mehr als genug. Das Dritte, es ist kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Aber anders würde ich sagen, kaum zu erklären, aber es ist doch zu glauben. Dass Gott trotz all dieser Müllkippe, die eigentlich da ist, seine Verheißung nicht aufgibt. Dass er seinen Plan nicht auf den Haufen wirft. Dass er nicht einen Riegel vorzieht. Wir als Mensch, habt ihr manchmal das Gefühl schon bekommen, jetzt müssen wir eigentlich nur reinschlagen. Versteht ihr, was ich meine? So geht's nicht. Habt ihr so den Eindruck bekommen? Aus Gottes Perspektive müsst ihr das permanent tun. Müsst ihr das permanent tun mit uns. Aber wie gut, dass es nicht tut, oder? Dass er uns Möglichkeit schenkt, dass er zur Buße ruft, dass er zur Umkehr leitet und dass seine Gnade uns gilt. Denn verdient hätten wir das. Und das, um nochmal ein bisschen die Frage vom Anfang zu erschlagen, warum haben sie alle umgebracht? Das ist wiederum die falsche Frage, wie ich immer wieder sage. Die Frage ist, warum leben die anderen? Nicht, warum die einen umgebracht worden sind. Sie sind alle Same Adams, sie sind alle von Grund auf schlecht. Sie sind Teil dieser gefallenen Welt und leben in dieser Rebellion. Und wir wissen aus kleinen Kindern, wenn Gott nicht in ihrem Leben eingreift, ja, aus kleinen Kindern werden große Kinder und aus kleinen Sündern werden große Sünder. Da gibt es keine Möglichkeit, dass der dann auf, wenn du ihm nur genug Zeit gibst, wird er sich von sich aus besinnen, wird er von sich aus umkehren und sagen, ich werde mir überlegen, mal vielleicht ein gutes Leben ab jetzt zu führen.
Das können wir ja gar nicht.
Die Frage ist, warum leben die anderen? Das ist die Frage. Das ist alles Gnade. Das ist alles Gnade von Gott. Zurückhalten des Gerichts. Aber eigentlich müsst ihr nicht sagen, ein paar umbringen. Eigentlich müsst ihr selber das in die Hand nehmen und sagen, alle weg. Aber wie gut und wie gnädig und wie barmherzig ist er. Und wie langmütig, geduldig. Lasst uns das mitnehmen, weil das ist unser einziger Grund, warum wir heute noch hier sitzen. Weil wir sind genau die gleichen Heiden gewesen. Könntest du Germanen und was auch immer damit einfügen. Ist kein Problem. Alle austilgen. Es ist gerecht. Versteht ihr? Es ist nicht böse. Wir denken, es ist böse, wenn Gott es macht. Ihr Lieben, das andere ist Gnade. Das andere ist, dass er dieses Gericht. Versteht ihr? Allein, was war die Strafe dafür, dass sie gegessen haben vom Baum? Was werden sie?
Sterben.
Sterben. Wenn Gott sofort sie hätte sterben lassen, wäre es ungerecht gewesen. Wir denken so. Absolut nicht. Aber er schiebt es auf. Er gibt wiederum Raum, um dass mit seinem Plan fortgesetzt wird. Damit seine Verheißung erfüllt wird. Ihr Lieben, wir müssen... Deswegen ist mein großes, großes Anliegen wirklich, dass wir unsere Herzen warnen und in Acht nehmen, Gott anzuklagen. Anstatt zu sehen, wie er uns mit Gnade und mit Gnade überschüttet, ohne dass wir es verdient haben. Es ist nicht schön. Ich will nicht sagen, das ist schön und ich freue mich darüber, dass es so passiert ist. Es ist traurig. Es ist absolut traurig. Aber es macht uns demütig und macht uns dankbar, dass Gott nicht auf diese Art und Weise mit uns verfahren ist, obwohl es gerecht wäre. Lasst uns da wirklich unser Fleisch immer wieder neu an die Schranken weisen und Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Denn genau das war, genau das kennzeichnet alle anderen Menschen, die in dieser Religion Gott gegenüber leben. Aber wir, die wir erneuert worden sind von Gott, die wir seinen Geist bekommen haben, die wir Segnungen bekommen haben, die du nicht auflisten kannst. Wir wollen Gott mit ergebenem Herzen ihm sagen, wie viel er uns bedeutet und wie froh und wie glücklich wir sind, dass er so ist, wie er ist und nicht anders. Denn es wäre eine Katastrophe, wenn er anders wäre. Es wäre eine Katastrophe.
Ich habe mal gehört, ja. ich weiß nicht, inwieweit es stimmt, aber von dem hebräischen Text, es handelt sich darum, Adam und Eva, die haben vom Frucht des Baumes gegessen und es war der Baum von der Kenntnis von Gut und Böse. Mhm. Und man kann das verstehen aus die Worten wissen, was Gut und Böse ist, oder man kann es auch verstehen, die Worten bestimmen, was Gut und Böse ist. Die wollten eigentlich diese Rolle Gottes nehmen und sagen, jetzt bestimmen wir, jetzt sagen wir, was gut ist, was und dann genau
da landest du mit deinen Richtern,
ne? Dann kommst du am Ende
jeder Tat, was recht war,
ja, genau. Und das ist wirklich einfach Gott Recht zu geben, geht wirklich gegen mein Fleisch,
ja.
Aber wirklich,
ja. Genau.
Und ich komme mit ihm oft nicht zurecht. Und es ist irgendwie ein sich unterordnen,
ja,
gegenüber,
ja,
jemand, der heilig,
ja,
ist.
Ja, ja. Ja, und das ist das kennzeichnet eben diejenigen, die durch Gottes Geist bewegt worden sind, dass diese, die, versteht ihr, dass man an Punkte kommt, die man vielleicht auch mit seinem Verstand noch nicht wirklich erfassen oder verstehen und erklären und zufrieden sein kann damit. Aber das kennzeichnet sie, dass sie sagen, aber Herr, das, was ich von dir geschmeckt habe und das, was ich von dir gesehen habe, das ist so gut und das ist so wunderbar. Ich weiß und ich vertraue, dass du absolut ohne Fehl und Tadel bist und es nichts gibt, was man dir ankreiden könnte. Versteht ihr? Das kennzeichnet diese Menschen, weil das, was die anderen Menschen kennzeichnet, ist, dass sie es ablehnen und sagen, nein, so, das nicht. Bis zu einem gewissen Grad können wir über 10 Gebote reden, wir können über verschiedene Dinge reden mit ungläubigen Menschen. Nächstenliebe, was auch immer. Kann man über viele verschiedene Dinge reden. Aber wenn es um solche Dinge geht, nein, will ich nicht. Hasse ich.
Was das mir geholfen hat, ist Simeon, als er Jesus, das Baby, gesegnet hat.
Ja, klar. Gesagt, oder danke.
Durch ihn werden die Herzen viele offenbart.
Wird offenbart, was in vielen Herzen ist.
Ja, ja, genau. Ja. Und so in Jesus ist das Herz Gottes offenbart am Kreuz, das Herz Menschen offenbart um ihn herum.
Absolut, ja.
Und Luther hat gesagt, wenn er nichts mehr versteht, dann schaut er auf Jesus auf dem Kreuz.
Ja, ja. Ist so. Also ihr Lieben, lasst es uns in Gebete versuchen hineinzupacken. Gott, es ist wert, dass wir ihm das ausdrücken, was uns vielleicht schwerfällt. Das dürfen wir genauso ehrlich sagen, wie die anderen Dinge auch, die uns bewegen und die uns ansprechen. Lasst uns machen. Ja, da wollen wir wirklich etwas Gutes, sehr Löbliches tun, nämlich dass wir uns an dein Wort setzen und uns davon ernähren lassen wollen, und dann kommt unser ganzes Fleisch wieder zum Vorschein, dass viele Dinge von Natur aus, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir auf diese Welt schauen, schon missversteht und in einen falschen Hals bekommt und uns und letztendlich bewirkt, dass das Wort uns mehr Bauchschmerzen macht, als dass es uns sättigt, Herr. Ich will dich darum bitten, dass du jedem Einzelnen, der dein Kind ist, auch von uns allen, die wir hier sitzen, wenn wir an diese Stellen kommen, Herr, dass wir immer wieder neu auch hier merken, wie der geistliche Kampf selbst beim Bibellesen nicht aufhört und wir selbst da auf uns achten müssen. Und ich will darum bitten, dass wir auf unser Herz achten müssen. Ich will dich darum bitten, dass du selbst unsere Herzen, die Vorhänge auf die Seite ziehst und dass du uns immer wieder neu sehen oder erkennen lässt, dass du vollkommen und treu und gerecht bleibst und dass wir diejenigen sind, über die wir den Kopf schütteln müssen, über den wir Sack und Asche anziehen und über uns streuen müssen und Buße tun müssen, Herr, und traurig sein müssen eigentlich, warum warum wir so sind und wie wir so weit wegkommen konnten von dir. Herr, ich will dir dafür danken und dich preisen, dass du deine Gnade nicht abgezogen hast und dass du den Sack nicht zugemacht hast. Du hättest jedes Recht gehabt, es hunderttausendfach zu tun. Und doch hast du die Tür offen gelassen, hast du deinen Plan weiter und weiter und weiter ausgeführt, bis du Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, der den ganzen Fluch und der die ganze Sünde, der das ganze Verbrechen auf sich genommen hat, der dafür bezahlt hat und der bewirkt hat, dass ich jetzt ein gerechtes Kind sein darf. Danke, danke dafür, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass wir nie aufhören werden, dich dafür zu preisen. Amen.